Wir vier lesen euch jetzt den Predigttext vor. Wir lesen aus Lukas 9 die Verse 7 bis 27. Das sind vier kurze Begebenheiten mit Jesus. Herodes hört von Jesus. Der Tetrarch Herodes erfuhr von all diesen Dingen. Er wusste nicht, was er davon halten sollte. Denn die einen sagten, Johannes sei von den Toten auferstanden. Andere waren der Ansicht, Elia sei auf die Erde zurückgekommen. Und wieder andere meinten, einer der alten Propheten sei auferstanden. Herodes sagt, Johannes habe ich doch selbst enthaupten lassen, überlegte Herodes. Wer ist dann dieser Mann, von dem man mir solche Dinge erzählt? Darum wollte er Jesus unbedingt sehen.
Jesus gibt einer großen Menschenmenge zu essen. Als die Apostel zu Jesus zurückkamen, berichteten sie ihm alles, was sie getan hatten. Danach nahm Jesus sie mit sich und zog sich in die Nähe der Stadt Bethsaida zurück, um mit ihnen allein zu sein. Aber die Leute merkten es und folgten ihm in großen Scharen. Jesus wies sie nicht ab, sondern sprach zu ihnen über das Reich Gottes. Über alle und alle, die Heilung nötig hatten, machte er gesund. Als es auf den Abend zuging, kamen die 12 zu ihm und sagten, schick die Leute fort. Dann können sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen und dort übernachten und etwas zu essen bekommen. Hier sind wir ja nur an einem einsamen Ort. Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Wir haben 5 Brote und 2 Fische, mehr nicht, entgegneten sie. Oder sollen wir uns etwa auf den Weg machen und für alle diese Leute Essen kaufen? Es waren etwa 5000 Männer dabei. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, sorgt dafür, dass sich die Leute in Gruppen von je 50 lagern. Die Jünger taten, was Jesus ihnen gesagt hatte. Als alle sich gesetzt hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann zerteilte er die Brote und die Fische und ließ sie durch die Jünger an die Menge verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss wurde aufgesammelt, was sie übrig gelassen hatten. 12 Körbe voll.
Das Bekenntnis des Petrus. Jesus kündigt zum ersten Mal sein Leiden und Sterben und seine Auferstehung an. Als Jesus sich einmal zum Gebet zurückgezogen hatte und nur seine Jünger bei ihm waren, fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Die einen halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Andere halten dich für Elia. Und wieder andere sagen, einer der alten Propheten sei auferstanden. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, für den von Gott gesandten Messias. Doch Jesus schärfte ihn mit allem Nachdruck ein, niemandem etwas davon zu sagen. Denn der Menschensohn wird vieles erleiden müssen, sagte er, und wird von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden und 3 Tage danach auferstehen.
Nun wandte sich Jesus an alle und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt? Denn wer nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit seines Vaters und der heiligen Engel kommt. Glaubt mir, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes gesehen haben.
Ich habe mir selber gedacht, du kannst doch nicht über 20 Verse oder ein ganzes Kapitel predigen. Vielleicht haben sich die meisten von euch das auch gerade gedacht. So, warum ist die Lesung so lange? Ich habe es extra ausgelagert, dass jemand anders macht, damit erstens ich die ganzen Verse nicht euch vorlesen muss und zweitens, dass das nicht von der Zeit von meiner Predigt abgeht. Genau. Das ist der gute Trick, den ich euch am Anfang gleich verraten wollte. Und ihr merkt vielleicht und denkt euch, okay, was hat das alles so ein bisschen miteinander zu tun? Vier Geschichten, die hier von der Bibel erzählt werden. Und ich glaube schon. Und zur Frage, kannst du über 20 Verse predigen? Ja, ich glaube schon. Ich versuche es zumindest mal. Wenn du auf der Straße fragst, heutzutage, wer ist Jesus? Dann kriegst du wahrscheinlich sehr, sehr viele unterschiedliche Antworten. Allein wenn du hier in der Gemeinde fragst, wer ist Jesus, bekommst du ganz, ganz viele verschiedene Antworten. Und ich glaube, ich bekomme an manchen Stellen auch, vor allem von Leuten, die keinen Glauben haben oder sich noch nie damit befasst haben, vor allem die Antwort, ja, das ist ja alles nur eine erfundene Figur. Und das ist, Jesus gab es gar nicht wirklich. Ich glaube, diesen Mythos kann ich gleich einmal zumindest zu Anfang an ansprechen. Jesus ist eine der historischen Personen, die am meisten nachgewiesen werden kann, zumindest von der Geschichte her. Wir haben so vielen, sowohl Atheisten als auch Agnostiker, tun sich sehr schwer zu behaupten, dass es Jesus zumindest als Person im ersten Jahrhundert nicht gab. Heißt, die Frage ist nicht, ob es Jesus gab, sondern die Frage ist, wer ist er? Und diese Frage habe ich mich gestellt. Und wenn ich die euch stellen würde, dann würden ganz viele unterschiedliche Antworten kommen. Auf der Straße würden Antworten kommen wie, es war ein guter Mensch, es war ein Lehrer, ein Illuminierter, sagen viele. Es war ein Systemgegner. Viele würden sagen, er war einfach nur ein Prophet. Andere würden sagen, es war ein Mensch mit einem sehr hohen IQ, also ein sehr intelligenter Mensch, der sowohl auf verschiedenen Ebenen Intelligenz hatte und die Menschen mitnehmen konnte. Und hier im kirchlichen Kontext, wenn ich fragen würde, wäre wahrscheinlich die Antworten wäre, das ist mein Retter, das ist mein Tröster, mein Helfer, meine Zuflucht, meine Kraft. Es gibt so viel, auch was wir heute gesungen haben. König, Friedefürst, war glaube ich heute nicht in den Liedern mit dabei, Sohn Gottes, Lamm Gottes, Meister, Brot des Lebens, Weg, Wahrheit, Licht der Welt, Hirte, Heiland, Menschensohn. Wow, das ist sehr viel. Was heißt das alles? Ich glaube, in einer kurzen Predigt wie heute kann ich dazu keinen riesigen Statement zu jedem davon machen. Dafür haben wir vor kurzem ein Seminar gehalten zu Wer ist Jesus? Sehr viele Stunden lang. Ich kann es euch nur empfehlen, aber dafür bin ich heute nicht da, sondern ich glaube wirklich, und es ist wirklich wichtig, dass wir verstehen, als Gemeinde, vor allem wenn wir über jemanden reden, der uns gerettet hat, für jemanden, dem wir Glauben schenken und geben, dass wir verstehen, wer er ist. Und du wirst vielleicht sagen, oh, das ist ein bisschen basic, was jetzt gerade kommt. Dafür, dass ich heute in die Kirche komme, ich will irgendwas Krasses hören, ich will irgendwas Tiefes hören. Es gibt für meine Ansicht nichts Tieferes. Und es gibt nach meiner Sicht wirklich nichts Krasseres. Ich bin Theologe, aber ich bin genauso Vater und ich bin genauso Jugendreferent im GNW. Und ich habe seit letzten Oktober angefangen, mit meiner Frau zusammen wirklich das Ganze zu studieren. Ich sage ganz bewusst studieren. Wer ist Jesus eigentlich? Und ich bin zur Erkenntnis gekommen, dass ich immer noch nicht fertig bin. Und das hat wirklich seit letztem Oktober mein Leben von Grund auf verändert, wirklich. Und ich habe vorher auch schon Theologie studiert gehabt, aber es hat mein Leben von Grund auf verändert, zu sagen, ich will mich wirklich darum kümmern, zu verstehen, wer er ist. Und das rate ich dir auch. Und ich werde es dir heute nicht vollumfänglich erzählen können, aber was ich dir heute mitteilen will, ist, wie wichtig es ist, ihn zu kennen. Wie wichtig es ist, wirklich zu wissen, was hat er gesagt? Was meinte er mit den ganzen Sachen, die er gesagt hat? In welchem Kontext hat er das gesagt? Und wer ist er eigentlich? Denn wenn Jesus wirklich ist, was er behauptet hat, dann verändert das alles. Und das nicht nur persönlich uns, sondern das verändert viel auch in unserer Gesellschaft und auch in unserer Zeit und in jeder Zeit, die war, die ist und die kommen wird. Ich glaube, in diesen drei Versen, vier Teilen von Lukas 9, 7 bis 27, jeder davon kann für sich alleine stehen, ja? Jede davon kann man für sich alleine auch lesen. Ich lese aber immer sehr gerne den etwas größeren Kontext. Und deswegen habe ich euch diese vier Geschichten herauslesen lassen. Einmal Herodes, ein großer Herrscher in dem Moment, in der Zeit. Dann die Speisung der 5000, ja? Brote, Fische, plötzlich alle haben davon gegessen. Die Geschichte kennen viele von euch. Und dann eben diese Geschichte von Jesus, so für wen halten mich die Leute eigentlich? Was glaubt ihr, wer ich bin? Zu den Jüngern. Dann dieses Bekenntnis, du bist der Messias, du bist der Christus. Und dann eben diese Geschichte am Ende, dass Jesus spricht zu dieser Menge und erzählt ihnen, wie Nachfolge funktioniert. Und ich möchte zu jeder von diesen Geschichten ein bisschen was erzählen. Zumindest die Sachen, die sie verbinden und die darauf hinausgehen, wer ist er eigentlich? Genau dieses ganze Kapitel in Lukas 9 geht genau darauf hinaus, wer ist Jesus eigentlich? Diese Geschichten gibt es auch in anderen Evangelien. Ja? Die werden ein bisschen anders erzählt, weil der gesamte Kontext von dem Vers ganz anders ist. Die wollen auf ein anderes, die haben ein anderes, ja, die wollen auf was anderes hinaus. Ja? Die erzählen in diesem Kontext von Lukas 9, geht es darum, wer ist er? Herodes Antipas, ein Herrscher in dem Moment. Und er, wenn man will oder nicht, er nähert sich Jesus auf eine bestimmte Art und Weise. Und das ist, wer Jesus ist. Und manche von denen sagen, ja, manche sagen, es ist ein auferstandener Prophet, die anderen sagen, es ist Johannes der Täufer, den hat er gerade umbringen lassen, weil er sich von ihm, ja, der hat ganz schön viel gemacht, Johannes der Täufer, also er hat den Weg vorbereitet für den, der kommen sollte, ja. Und plötzlich sagt er, lass ihn töten, der wird uns zum Problem. Aber eine andere Geschichte. Und in dem Kontext erscheint plötzlich ein anderer, von dem sie sagen, der hat irgendwas zu tun mit Johannes der Täufer. Und plötzlich steht Herodes da und sagt, wer ist das? Er hörte von Jesus, wusste nicht, wer er ist. Und trotzdem sagte er, hey, ich hab echt Angst. Vielen Dank. Ich hab Angst. Ich muss mich selber schützen vor dem, was der gerade hier tut. Er nähert sich also Jesus auf eine bestimmte Art und Weise. Und zwar, er will ihn nicht wirklich, also will ihn kennenlernen, das steht da unten schon. Ich weiß nicht, was in seinem Herzen vor war, aber was ich definitiv weiß und was wir aus diesem Text rausziehen können, ist, er hatte Angst und wollte sich selber schützen. Wie er das auch schon mit Johannes der Täufer gemacht hat. Er hatte Angst, wollte sich selber schützen. Er wollte ihn einordnen, damit er nicht stört. Er wollte sich Jesus so nähern, dass er ihn einordnet und sagt, ja, das ist er gefährlich, ist er nicht, ja, wird schon passen. Oder eben nicht, nee, den müssen wir umbringen lassen. Er sucht Kontrolle. Aber verpasst dabei, tatsächlich zu erfahren, wer Jesus ist. Kontrolle suchen ist für mich Offenbarung verpassen. Diese Geschichte ist relativ kurz, aber die hat alles damit zu tun, was danach passiert. Dann kommt nämlich die Speisung der 5000. 5000 Männer, sagt die Bibel, daraus lässt sich herausfolgen, es waren viel mehr, also die Frauen und Kinder waren meistens auch mit dabei, gezählt wurden meistens nur die Männer. Zum Glück zählen wir heute natürlich alle Menschen, die anwesend sind. Die Speisung der 5000. 5000 Personen, mehr als 5000 Personen sind da. Alle hören von Jesus. Die Menge sucht ihn. Es steht vorne, die berichteten, sie mussten rausfinden, wo er ist. Und als er nach Bethsaida zurückging, fanden das die Leute heraus, wohin er gegangen war, und folgten ihm. Also es war ein Verlangen da zu wissen, wer ist dieser Typ? Wer ist das? Der tut Wunder, da passieren Sachen, die Mengen gehen hinterher. Wir kennen das ja heute, wenn irgendwas auf der Straße ist, irgendeine Person irgendwelche Autogramme verteilt und eine große Menschenmenge sich um ihn herum versammelt. Ja, da gehen Leute hin, die keine Ahnung haben, wer das ist. Aber die gehen halt trotzdem hin, weil sie sagen, ja, vielleicht ergatter ich ja ein Autogramm von ihm und kann nachher auch mal rausfinden, wer es ist. Ich glaube, so ungefähr so ähnlich wie in dieser Zeit wird es wahrscheinlich auch gewesen sein. Es war gar nicht so einfach, irgendwie auf Twitter oder X zu gucken, ja, wer ist das eigentlich? Und dann kriegst du dir ganzen Kommentare raus. Oder du googelst ihn einfach mal. Ja, war nicht drin. Du musstest hingehen, herausfinden, wer ist das eigentlich? Aber weißt du, was passiert, wenn du dich so Jesus näherst und fragst, wer er ist, einfach nur am Beobachten, was er tut? Ist zwar ein guter erster Schritt, würde ich mal sagen, zu beobachten, was macht er eigentlich. Aber wenn du wie diese Menge, das werden wir nachher sehen, warum das so ist, diese Menge bleibt bei diesem, wow, schau mal, was er tut. Aber da ist kein nächster Schritt da. Sie erkennen nicht, wer Jesus ist. Einfach nur, dass sie sich nähern und beobachten, wer er eigentlich ist. Sie bleiben als Zuschauer. Und es gibt einen krassen Text, was ich sehr gerne mache in der letzten Zeit, ist wirklich nicht nur Vers nach Vers lesen, sondern wirklich die ganze Bibel connecten und zu sehen, was für Fäden da drin sind, rote Fäden, die sich ziehen von ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Es ist unfassbar, was für Schätze in diesem Buch drin sind. Und das sage ich nicht nur einfach, weil es ein heiliges Buch ist. Allein wie dieses Buch zu uns gekommen ist, ist ein Wunder. Wenn du dich damit mal beschäftigst, ist ein Thema für ein anderes Mal. Aber zu sehen, was dort für Schätze drin sind, in Wort Gottes, ist unfassbar. Ich immer wieder. Zum Beispiel, hier in diesem Buch erzählt er in die Nähe der Stadt Bethsaida zurück. Ja? Wenn du auch in Matthäus 11 nachguckst, dort ist Jesus, der über diese Stadt redet und sagt, hey, ich habe in eurer Stadt so viele Wunder getan. Hier eins davon, Speisung der 5000. Ich habe in eurer Stadt so viel Wunder getan. Und trotzdem, trotz der ganzen Wunder, die ihr mit euren eigenen Augen gesehen habt, seid ihr nicht umgekehrt. Trotzdem, auch wenn ihr gesehen habt mit euren eigenen Augen, was passiert ist, habt ihr keine Aktion in eurem Herzen gehabt. Dann habt ihr keine Umkehr gehabt. Heißt, es reicht nicht, wenn wir einfach nur zuschauen. Es reicht nicht, wenn wir einfach nur herkommen und sagen, hey, ich war im Gottesdienst, hab gesehen, wow, voll interessant und so, was die machen. Und ich habe so, für die Woche habe ich meine heiligen Sachen schon erledigt. Reicht nicht. Und es geht nicht darum, dass man irgendwas erreichen muss, dass man irgendwas machen muss. Es geht nicht nur um Aktionen oder Aktivismus. Definitiv nicht, da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Ich glaube, Wunder können uns beeindrucken und ich glaube wirklich, dass es diese Wunder immer noch heute gibt und ich erlebe sie immer noch. Die Wunder können uns beeindrucken und können uns auf gewisser Weise ihnen die Augen öffnen und ihm nähern. Aber wenn wir tatsächlich eine Offenbarung haben, wer Jesus ist, dann bleibt das nicht nur in einer Bewunderung, sondern dann geht das in eine Offenbarung und eine Verwandlung über. Und das ist das Interessante. Die Offenbarung, wer Jesus ist, heißt Offenbarung. Was heißt das? Ich habe meine Augen geschlossen, ich sehe nichts und plötzlich werden mir die Augen geöffnet. Plötzlich sehe ich etwas, was ich vorher nicht gesehen habe. Die Menge blieb in den Wundern, blieb in wow, was passiert ist, hast du das gesehen? Und plötzlich danach, genau in dieser gleichen Situation, das sehen wir aus dem Text heraus, dass das wirklich die gleiche Situation ist, sehen wir, wie Jesus mit seinen Jüngern spricht. Und es war das Erste, was interessant ist, es war nicht nur in dem gleichen Moment, sondern Jesus hat sich ein bisschen zurückgezogen, hat sich zum Gebet zurückgezogen und nur die Jünger waren bei ihm. Und in diesem Moment, wo Jesus am Beten war und am Rückzug war, fragt er, schon wieder fragt oder fragt, naja, egal, für wen halten die Leute mich? Was denken die Leute eigentlich, wer ich bin? Warum zieht sich das durch dieses ganze Kapitel, dieses Wer bist du? Und warum interessiert sich Jesus so sehr dafür, dass die Jünger wirklich und tatsächlich verstehen, bei der Menge ist das was anderes, da kommt er nachher nochmal drauf, aber er sagt zuerst, hey, es ist wichtig, dass ihr wisst, wer ich bin. Denn das macht einen verheerenden Unterschied. Wer bist du? Was denken die Leute, wer ich bin? Und interessant ist, dass das nicht nur in einem Setting passiert, was wie hier ist. Ja, einer steht vorne und die anderen hören halt zu. Ist jetzt super, freut mich, dass ihr mir jetzt zuhört. Und ist ja auch gut so, dass es Predigten gibt. Trotzdem war die Offenbarung hier, die sie bekommen haben, von wer Jesus ist, im Gebet. Jesus hatte sich zum Gebet zurückgezogen. Und in diesem Setting hat er gesagt, hier, in diesem Setting möchte ich euch zeigen, wer ich bin. Zuerst frage ich euch, was sagen die Leute? Wer bin ich? Was sagen die Leute von mir? Und sagen, ja, manche sagen halt genau das Gleiche wie bei Herodes. Deswegen, diese Geschichten hängen auf jeden Fall miteinander zusammen. Ja, manche sagen, du bist halt Elias, die anderen sagen, du bist derjenige und ein Prophet. Und dann fragt Jesus die Frage der Fragen. Für wen haltet ihr mich eigentlich? Und in diesem Text wird das sehr, sehr kurz gesagt. Du bist der von Gott gesandte Christus. Das Bekenntnis von Petrus sagt, du bist der von Gott gesandte Christus. Und in anderen Texten, wo diese gleiche Geschichte drin ist, ist das ein bisschen länger. Und da steht, da erwidert Jesus zu Petrus und sagt ihm, weißt du was? Das, was du gerade gesagt hast, du bist der von Gott gesandte Christus. Das ist nicht nur einfach ein, du bist nicht nur richtig. Es ist nicht einfach nur eine Idee von dir. Sondern das kann dir nicht Fleisch und Blut gesagt haben. Das hat dir Gott selbst offenbart. Das hat er dir selber gesagt. Du kannst nicht selber auf die Erkenntnis kommen, dass Jesus der von Gott gesandte Christus ist, sondern das hat dir Gott selber gesagt. Unfassbar. Deswegen meine These heute, das ist kein Ratespiel, was Jesus hier macht. Das ist kein Ratespiel, so, aha, was denkt ihr, was denke ich? Und das mache ich meiner Tochter immer. Aber Jesus, das ist kein Ratespiel, sondern das ist tatsächlich hier eine Offenbarung, die stattfindet. Und ich glaube, dass wir heute wirklich, jeder von euch, ob jung oder alt, jeden Tag sich dazu, ich würde sagen verpflichten, aber es klingt so blöd, aber sich dazu verpflichten sollte, herauszufinden, wer Jesus ist. Und das passiert nicht nur einmal im Leben. Das ist nicht nur ein Moment, in dem du dich für ihn entscheidest. Dieser Moment ist toll und wichtig und super. Aber sondern das ist ein Prozess, der jeden Tag neu, Jesus, wer bist du? Offenbare dich. Denn erzähl mir, wenn es wirklich einen Gott gibt, der groß ist und der riesig ist und der wunderbar ist und allmächtig ist, glaubst du, dass du ihn vollumfänglich kennenlernen kannst? Jeden Teil von ihm, egal ob du die Bibel komplett und komplett verstehst und alles studiert hast, du wirst immer noch Schätze finden in dem, wer er ist. Das gesamte Alte Testament redet von dem, der kommen wird. Es gibt eine Verheißung in diesem Alten Testament, in dieser hebräischen Bibel, wo drin steht, es gibt jemanden, der kommen wird, vom Messias, vom Christus. Und hier sagt Petrus, hey, du bist derjenige. Die Emmaus-Leute, die auf dem Weg waren und Jesus zeigt sich ihnen und sagt, hey, was ist, warum seid ihr so traurig? Kennt ihr die Geschichte noch? Warum seid ihr so traurig? Was macht Jesus dann? Er zeigt ihnen, und wir überlesen das oft, er zeigt ihnen in der Schrift, wo alles Jesus war im Alten Testament. Wir dürfen sehen, was Jesus und wo Jesus ist und wie er verheißen wurde. Über ganz Jesaja, wenn du Jesaja liest, unfassbar, der leidende Retter und die ganzen Verheißungen und Prophezeiungen, die da drin sind über ihn. In den Psalmen über den ewigen König, der gesprochen wird, der aus der Linie Davids kommen wird. Er ist tatsächlich, und das ist das, was Petrus hier sagt, er ist das Zentrum. Er ist das Zentrum. Er ist Gott. Er ist Gott hier. Und diese Offenbarung ist nicht nur etwas, das du mit dem Kopf verstehen musst, sondern sie geschieht eben in diesen mehreren Sachen, die hier drin sind. Ich hätte, wenn ich noch mehr Zeit hätte, würde ich viel mehr darauf eingehen. Aber Gebet, Nachfolge, Selbstverleugnung und Bekenntnis, diese vier Schritte, dieses Gebet, Nachfolge, Selbstverleugnung, Bekenntnis, diese Offenbarung kann nur, wirklich nur durch Begegnung bestehen. Du kannst dich erstmal nur äußerlich Jesus nähern und zu gucken, wer ist es eigentlich? Wird es schwierig für mich oder nicht? Ist er gefährlich für mich oder nicht? Wie Herodes, du wirst ihn nicht erkennen. Du kannst dich einfach nur mit den Augen nähern und sagen, hey, was macht er eigentlich? Kann ich davon irgendwas haben? Kann ich irgendwie profitieren? Irgendein Wunder? Irgendwie Frieden in der Seele? Du wirst ihn trotzdem nicht erkennen. Nicht so, wie er sich das zumindest gewünscht hat. Sondern er möchte, dass wir durch diese Begegnung mit ihm zu der Erkenntnis und der Offenbarung kommen, wer er eigentlich ist. Und dann kommt eben noch dieser ganz letzte, diese Rede an die Menge, und die ist wichtig, die hängt hiermit zusammen. Das ist einfach nicht nur weird, dass er irgendwie, okay, und jetzt rede ich über ein anderes Thema. Nee, es ging um das gleiche Thema hier. Und er sagt hier, mit Jesus gehen, das ist mehr als nur an ihn glauben und von ihm profitieren, weil es Frieden für mich gibt. Ja? Ich wurde sehr oft gefragt, als ich erzählt habe, okay, es kommt ja immer wieder zu Gesprächen in der Schule oder in der Arbeit oder sonst was, letztens zumindest beim Friseur, so was machst du eigentlich, was bist du vom Beruf? Und bei der Frage denke ich mir schon, okay, jetzt kommt ein langes Gespräch. Ich bin Pastor. Und weißt du, wenn wir darüber reden, wer er ist, sagen wir, und das Einfachste heutzutage ist zu sagen, warum ich ihm folge. Und dann fragen viele wirklich so, du gehst in die Kirche, warum? Also mit welchem Ziel eigentlich? Also, ich meine, heutzutage ist das ja gar nicht so selbstverständlich. Und das Einfachste ist wirklich, dass wir uns ihm so nähern, dass wir sagen, okay, weil ich dadurch Frieden habe oder weil er mir mal ein Wunder getan hat oder weil das und das. Und ich glaube aber, dass wir mehr als nur an ihn glauben und von ihm profitieren können. Ich glaube, da gibt es tatsächlich mehr. Und das sagt Jesus hier. Wenn wir Jünger von ihm werden, wenn wir seine Nachfolger werden, dann redet er davon, dass wir uns selbst verleugnen sollen und bekennen sollen, dass er der Christus ist. Und das ist viel krasser, als wir uns überhaupt vorstellen können. Ich würde viel lieber noch 10 Minuten darüber erzählen, was das bedeutet. Aber es bedeutet zumindest, und das will ich klarstellen, sich verleugnen bedeutet nicht Selbstverachtung. Es bedeutet nicht, dass ich nichts wert bin. Definitiv, genau das komplette Gegenteil, ja? Du bist viel wert. Das bedeutet auch nicht, dass du dein wahres Ich aufgeben sollst. Definitiv nicht, 100% nicht. Nicht dein wahres Ich, sondern dein altes Ich. Das bedeutet, dass ich von mir aus genau die Haltung wie Jesus einnehme, dass eben nicht mehr ich im Mittelpunkt stehe, sondern dass ich mich für andere aufgeben kann. Und Nachfolge, laut diesem Bibeltext, bedeutet, es wird mich alles kosten. Alles. Alles. Aber da gibt es eine Verheißung ganz am Ende. Vers 27. Und ich sage euch, einige von denen, die jetzt hier stehen, werden nicht sterben, ehe sie das Reich Gottes gesehen haben. Und viele sagen, ja, was ist das? Das ist gar nicht eingetreten. Und was bedeutet das eigentlich, dass einige gar nicht sterben werden? Konzentrier dich mal nicht auf das Sterben, sondern konzentrier dich mal, ehe sie das Reich Gottes gesehen haben. Da ist eine Verheißung drin. dass wenn du dich selbst verleugnest, wirst du anfangen, Gottes Reich zu sehen. Das ist ganz schön heftig. Ich weiß nicht, wie du dich Jesus näherst, was dein Ansatz ist. Ob dein Ansatz wirklich der von Herodes ist, dass du sagst, ich will erstmal wissen, ob das eine Bedrohung für mich ist, ob ich überhaupt mein Leben dafür verändern muss oder ob ich bestimmte Sachen abgeben muss. Ich will ihn kennenlernen, weil ich wissen will, ob ich weiter so leben kann, wie ich jetzt lebe. Das ist eine Art und Weise, wie man sich Jesus nähert, die aber auf die Defensive basiert. Ja? Auf die, ich will mich noch selbst auf irgendeine Art und Weise erhalten. Ja? Und das ist nicht schlecht, sich selber zu halten. Wir sind Geschöpfe Gottes und wir sind gut gemacht und jeder von euch und ist gut gemacht. Und ein geliebtes Kind, und es gibt weder Frau noch Mann, weder Jude noch Grieche, weder und so weiter. Hier geht es nicht darum. Hier geht es darum, was ist meine Einstellung, wie ich mich ihm näher? Tue ich das, weil er eine Bedrohung ist und ich davon ausgehen will, dass ich safe bin? Wie Herodes? Oder bin ich wie die Menge und bin einfach nur geil danach, dass dieses ganze Krasse passiert und die Wunder passieren und das alles richtig, hey, wow, ich habe so viel erlebt im Lobpreis, das war so genial und da ist ja auch Wahrheit dran, ist ja auch mega gut. Ich bin selber jemand, der gerne Lobpreis macht. Aber das ist nicht mein Drive. Das ist nicht das, was mich antreibt. Sondern tatsächlich zu erkennen, wer er eigentlich ist. Oder passiert es wie die Jünger, die im Gebet waren, die ihn begleitet haben, egal wo er war, ob er in der Menge war oder ganz alleine im Gebet, abseits von allen Leuten, sie waren einfach da. Sie wollten lernen. Manchmal hat man das Gefühl, wenn man die Evangelien liest, dass die Jünger ein bisschen dumm waren, oder? Also habe ich zumindest das Gefühl, klar, man ist im Nachhinein immer schlauer, aber dass sie immer so ein bisschen hinterherhingen und gar nicht verstanden haben, worum es alles ging. So. Allein Petrus, der Bibeltext danach, ist, wo Mose erscheint am Berg der Verklärung und dann sagt, hey, machen wir hier, Petrus, ich finde es so cool, machen wir hier ein Häuslein für dich, einen für Elia, für Eli und einen für Mose und dann bleiben wir hier. So, hey, Junge, du bist völlig falsch. Manchmal haben wir das Gefühl, hey, die sind echt hängen ein bisschen hinterher. Aber die wollten einfach lernen. Die waren vielleicht nicht die Besten. Jesus hätte sich auch die besten Schriftgelehrten aussuchen können als 12 Jünger, aber hat er nicht gemacht. Er hat die einfachen Leute genommen. Die Fischer, die Leute, die Steuern eingenommen haben. Ganz schlimme Sache, auch heute noch. Er ist zu den einfachsten Leuten gekommen. Und die Frage ist, näherst du dich wirklich aus einer Haltung, die über ihm ist, so wie Herodes? Oder aus einer Haltung, die einfach nur was erhalten will, so hey, wie die Menge? Oder näherst du dich einfach ihm, weil er da ist und weil er ist? Und weil du einfach nur erkennen willst, wer er ist? Das macht einen riesen Unterschied für mich. Bleibt Jesus eine Idee, einfach nur ein Beispiel oder eine Inspiration? Ich hoffe nicht. Ich glaube tatsächlich, Jesus sammelt keine Zuschauer. Er sammelt auch keine Gemeindemitglieder. Sondern Nachfolger. Menschen, die bereit sind, alles aufzugeben, weil er da ist. Ich bin so dankbar, dass wir heutzutage unseren Glauben leben dürfen, hier in Deutschland, und dass wir nicht verfolgt werden. Aber was wäre, wenn? Wir haben Menschen hier in diesem Raum, die Verfolgung erlebt haben, weil sie Christen sind. Wir haben Menschen, die wir kennen, die Verfolgung erleben. Jetzt, ich kenne sehr viele Menschen, die gerade an Orten leben, wo sie verfolgt werden. Und da denke ich mir, wäre ich auch bereit dafür, alles zu geben? Meine Frage ist, wer ist Jesus? Für dich heute, dass du sie einfach mitnimmst. Und meine zweite Frage, und es ist die Frage, die immer folgt, denke ich zumindest nach diesem Bibeltext. Erstens, wer ist Jesus? Und zweitens, wer bist du, nachdem du ihm begegnet bist? Denn die Begegnung verändert. Begegnung mit Jesus verändert. Und du kannst jetzt sagen, und das ist heutzutage wirklich im Speech heute in unserer Gesellschaft so, ja, verändere dich ja nicht, du bist, wie du bist. Das ist ja auch richtig. Du bist gut und gut geschaffen, wie du bist. Aber da geht noch mehr. Jesus verändert zum Guten. Jesus zeigt uns und offenbart sich uns tatsächlich. Wer bist du, nachdem du ihm begegnet bist? Ich würde gern beten zum Abschluss. Jesus, wir fragen uns immer wieder in der heutigen Zeit auch, wer du bist. Wir bitten dich, dass du uns offenbarst, wer du bist. Deine Offenbarung des Christus ist wirklich essentiell für uns, für unser jeden Tag. Das ist unser tägliches Brot, Herr, zu erkennen, wer du tatsächlich bist. Wir wollen nicht nur einem Lehrer oder sonstigen begegnen, wir wollen dir, dem König der Könige, begegnen und dir die Tür öffnen, dass du uns veränderst. Christus zu erkennen, dich zu erkennen, verändert alles. Öffne unsere Augen und öffne unser Herz, damit wir dich erkennen können und mehr Hunger haben nach dir. Herr, wir wollen mehr Hunger haben zu erkennen, wer du bist. Öffne unsere Augen. Amen.